Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wodurch entstehen Streit und Spaltungen in Gemeinden und unter Christen? Manchmal, glaube ich, sind es theologische Gründe. Also Unterschiede in der Theologie, vielleicht sogar, dass auf der einen Seite Irrlehren sind und man da in Konflikte kommt, in Auseinandersetzungen. Oftmals, glaube ich, sind es doch mehr zwischenmenschliche Probleme. Und diese beiden Bereiche, ja, dass man sagt, hier gibt es theologische Unterschiede, hier sind zwischenmenschliche Probleme, die sind oftmals miteinander verbunden. Ich glaube, sicher könnten viele theologische Auseinandersetzungen viel friedvoller geführt werden, wenn nicht immer so viel zwischenmenschliche Probleme mit hineinspielen würden. Heute in dieser Predigt geht es mir vorrangig um die zwischenmenschlichen Probleme. Die müssen jetzt nicht immer so groß sein, so schlimm sein, dass es zu Gemeindespaltungen kommt, aber sie führen leider dennoch dazu, dass es Grüppchenbildung gibt, Abgrenzungen, Desinteresse aneinander, Überhebung und Lieblosigkeiten. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9, ja, das ist der letzte Vers von diesem einleitenden Dankgebet, da sagt Paulus, wir sind berufen zur Gemeinschaft in Christus. Und das ist eins der ganz großen Themen, die durch den ganzen Korintherbrief gehen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft in Christus. Ja, Einigkeit in Christus, Einmütigkeit in der Gemeinde. Und dann im nächsten Vers, Vers 10, finden wir die erste große Ermahnung, die die Überschrift bildet für die ersten vier Kapitel. Und dort sagt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid. Es fällt mir ein, ich habe noch gar nicht den Predigtext gelesen. Ich fange schon an zu verkünden, das mache ich jetzt an dieser Stelle. Es ist 1. Korinther, Kapitel 1 und eben ab diesem Vers 10. 1. Korinther 1, 10 bis 25. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann ich doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also, das Ende vom Gebet Ihr seid, habt die Gemeinschaft in Christus. Und dann der erste Vers, wo der Brief, der eigentliche Brief beginnt. Die Ermahnung, Vers 10. Ich ermahne euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr einmütig seid. Und wenn Paulus so ernsthaft und so ausführlich darüber schreibt, dann wird schon klar, dass hier irgendwas in der Gemeinde passiert ist. Das kommt dann Vers 11. Wir haben es gehört. Paulus ist bekannt geworden durch verschiedene Leute, die von Korinther zu ihm gekommen sind, dass es Streitigkeiten gibt. Ja, der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der nächste zu Apollos, der übernächste zu Kephas und dann zu Christus. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, ich habe die ein bisschen anders formuliert als auf den Zetteln, warum Spaltungen in der Gemeinde absurd sind. Warum Spaltungen in der Gemeinde absurd sind. Die Korinther versuchten, wo es nur ging, sich voneinander abzugrenzen oder übereinander zu erheben. Zum Beispiel durch Erkenntnis, ja, ich habe besondere, ich habe mehr Erkenntnis oder durch besondere Geistesgaben oder wie hier, dass man sich auf besondere Apostel berief und dadurch Spaltungen verursachte. Ja, ich gehöre zu Paulus, das waren vielleicht die, die durch Paulus noch persönlich zum Glauben gekommen sind. Ich gehöre zu Apollos, nun Apollos war ein sehr beredter, ein sehr begabter Verkündiger, das gefiel sicherlich den Griechen wie auch den Juden. Ich gehöre zu Kephas. Kephas, das ist ja der griechische Name für Petrus. Vielleicht war Petrus auch mal in Korinth, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist mehr so, dass eben Petrus so als die Galionsfigur der Apostel bekannt war. Ja, das ist jemand, auf den man sich berufen konnte. Und dann sagt Paulus noch, ich aber zu Christus. Und es ist nicht so einfach zu beurteilen, wie Paulus dieses Ich zu Christus meint. Denn das ist doch nicht schlecht, oder? Ich glaube, Paulus spitzt diesen extremen Individualismus zu. Und zwar auf ironische Art und Weise. Das Problem war ja nicht die einzelnen Lehrer, die einzelnen Apostel, auf die man sich berief, zu denen man sich zählte. Sondern dass ich aber gehöre. Jeder schien einen besonderen Kenntnisstand, ja, eine Vorliebe, Schwerpunkte, besondere Schwerpunkte vorzuweisen. Jedem war etwas anderes wichtig. Und die eigenen Überzeugungen und Schwerpunkte und die theologischen Führer, die man sich dann eben erwählt hatte, waren natürlich irgendwo die einzig wahren und richtigen und wichtigen. Und die anderen Standpunkte wurden gering geschätzt, vielleicht sogar bekämpft. Denn das Wort für Streitigkeiten, das steht für hitzige Auseinandersetzung. Ja, da ging es zur Sache. Wie, du gehörst zu Paulus? Das geht doch nicht. Muss doch hier Petrus, ja, das ist doch der. Ne? Wie, du hörst nur und so weiter. Ja? Um die Unmöglichkeit, ja, die Absurdität dieses Wettstreits, dieser Spaltung jetzt aufzuzeigen, setzt Paulus noch einen obendrauf. Ich glaube gar nicht, dass es jemand dort gab, der wirklich gesagt hat, ich gehöre zu Christus. Vielleicht ja, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat. Ich glaube, Paulus setzte noch einen drauf. Er sagt, und dann gibt es vielleicht noch welche, die sagen, ich gehöre zu Christus. Nach dem Motto, hey, das geht doch nicht, das ist doch Irrsinn. Ja? Paulus, Apollos, Kephas und alle, die gläubig sind, gehören zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Christi Person, sein Werk und sein Name vereinen die Christen und nicht Paulus oder sonst irgendein anderer. Christus ist nicht zerteilt. Sein Werk am Kreuz diente ja gerade, um uns zu einen. Ja? Er schreibt an die Galater, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wer Christus nachfolgt, der verleugnet sich selbst, der nimmt sein Kreuz auf sich, der hat Christus als Herrn und Heiland angenommen. Paulus spricht hier die Korinther ganz bewusst als Brüder an. Ja? Sie sind Brüder und Schwestern in Christus und damit durch ihre Wiedergeburt für immer verbunden. Sie sind eine Familie, sie sind die Familie Gottes. Teilung und Spaltung sind deshalb unmöglich. Das ist absurd, das ist irrwitzig. Vers 14. Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius und dann vielleicht noch welche aus dem Haus des Stephanos und so weiter. Und dann Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Paulus will hier nicht die Bedeutung der Taufe herabsetzen. Immerhin wird uns in der Taufe das Evangelium bezeugt und die Auswirkung der Rettungstat Gottes nochmal zugesprochen. In der Taufe sind wir ja eins. Aber ihm kann nicht der Vorwurf gemacht werden, dass er durch Taufen sich eine Anhängerschaft sammeln wollte. Paulus hat wohl die Gemeinde durch seinen Dienst gründen dürfen, aber seine Aufgabe war es, das Evangelium zu verkünden und dadurch Menschen zum Glauben zu führen. Andere haben dann diese Arbeit weitergeführt. Paulus musste eben nicht alles alleine machen. Im Gegenteil, Gemeindearbeit, das wird hier deutlich, ist Teamarbeit. Alle Gemeindeglieder sollten mitarbeiten. Wir werden das dann noch ausführlich im Kapitel 12 sehen, wenn Paulus davon spricht. Jeder Mitarbeiter, jedes Glied ist dabei wichtig. Aber es gibt keinen, der unabkömmlich ist. Es hängt sich eben nicht von Apollos, Petrus oder Paulus ab. Oder auch von Ludwig, Klaus und Reinhard und Stefan oder sonst wen. Wer ist denn Paulus? Kapitel 3, Vers 5 schreibt Paulus dann weiter. Wer ist denn Paulus? Wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also, wisst ihr, es ist gut, wenn man treue und weise Gemeindeleiter hat. Wir erfreuen uns an weisen und erfahrenen Lehrern, Verkündigern und Leitern. Aber es gibt nur einen, der nicht austauschbar, der unverzichtbar, der einzigartig, der lebensnotwendig ist, und das ist Christus. In ihm sind wir eins. Wir sind alle von ihm abhängig. Wir sind alle durch ihn gerettet. Wir sind durch ihn alle gerechtfertigt. Wir haben alle seinen Geist in uns. Wir sind alle in seiner Hand, alle von ihm geliebt und alle in ihm verbunden. Spaltungen, Abgrenzungen, Grüppchenbildung in einer Gemeinde sind deshalb absurd. Und doch passiert es immer wieder. Damals in Korinth, heute in Osnabrück, überall. Warum? Was steckt dahinter? Ist es einfach so der Personenkult, ja, so die persönlichen Vorlieben, die man eben hat? Ich höre halt den lieber und der passt mir mehr und der eben nicht. Ist es einfach das? In den nächsten Versen wird Paulus den tieferen Grund für die Entstehung von Streit und Spaltigkeiten deutlich machen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, wodurch dennoch Spaltungen in der Gemeinde entstehen. Ja, wodurch dennoch Spaltungen in der Gemeinde entstehen. Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also die Verkündigung des Paulus, seine Hauptaufgabe, sie geschah nicht in Redeweisheit. Was bedeutet das? Dieses Wort Redeweisheit, das betrifft mehr das Wie, also die Rhetorik des Redens, und weniger das Was, also den Inhalt. Es geht darum, die Zuhörer zu beeindrucken. Und das bedeutete, dass es letztlich um den Redner ging. Ja, wie gut war der Redner? Wie überzeugend, wie mitreißend? Darauf kam es an. Ja? Und wenn der Redner nur über Plastikbecher sprach und alle mitreißen konnte, dann war das wirklich der Hero. Ja? Der Inhalt war egal. Gute Redner, die begeistern können, die sind beliebt und die sind gefragt. Und ich denke auch nicht, dass Paulus ein langweiliger Prediger war. Wer dann hier vorne gestanden hat und dann hier so abgelesen hat. Er war ergriffen von seiner Botschaft, er war begeistert und erfüllt vom Evangelium. Und ich glaube, das haben seine Hörer überall gespürt. Aber ihm ging es eben nicht um seine Ehre und Ruhm, sondern einzig und allein um Jesu Ehre. Und wir können heute noch Predigten von Paulus nachlesen, ja, in der Apostelgeschichte. Und es ist bis heute so, dass Prediger vor allen Dingen von Paulus zu predigen lernen. Ja, das ist das Vorbild zum Predigen. Er war kein schlechter Prediger, kein langweiliger. Ja, er ging auf die Situation seiner Hörer ein, er predigte fundiert, seine Verkündigung basiert auf dem Alten Testament. Inhalt, Theologie, Struktur, war alles wunderbar. Und das Zentrum war das Evangelium. Es ging um die Errettung der Menschen und um die Verherrlichung Jesu. Aber Paulus wollte seine Zuhörer nicht durch Redestil und sprachliche Techniken manipulieren, sondern allein durch den Inhalt seiner Botschaft überführen, überwinden. Paulus wollte nicht, dass Leute anerkennend zu ihm aufschauten, sondern anbetend zum Kreuz. Und darum geschah seine Verkündigung nicht in Redeweisheit, nicht in rhetorisch ausgefeilten Worten. Wenn es Paulus tatsächlich um seinen eigenen Ruhm gegangen wäre, ja, um eine möglichst große Paulus-Partei in jeder Stadt, wo er war, dann hätte er die Botschaft vom Kreuz entkräftet. Ja, dieses Wort entkräftet, das heißt, wird wirklich entleert. In seiner Botschaft, in der Botschaft vom Kreuz, geht es um die Erniedrigung Jesu und dass wir dadurch gerettet werden. Und um unsere Erniedrigung, unsere Demütigung unter das Kreuz. Ein Unding, dass man so eine Botschaft verkündet, um selber Ruhm zu bekommen. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige in dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Wenn wir das Wort Kreuz hören, dann denken wir wahrscheinlich alle sofort an das Kreuz Jesu, an den Opfertod Jesu, oder? Die Zuhörer von Paulus von Jerusalem bis nach Korinth, die verbanden mit dem Kreuz etwas anderes. Das Kreuz stand für die so ziemlich grausamste und erniedrigendste Hinrichtung der damaligen Zeit. Dass dieser sogenannte Christus, ja, dieser Messias, dieser König, einen Tod erleidet hat, der nur Schwerverbrechern und unverbesserlichen Rebellen gegen das römische Imperium zugedacht war. Das war nicht überzeugend. Und nicht allein das. Jesus wurde gerade von den Leuten abgelehnt und verurteilt, zu denen er gekommen ist, um sie zu retten. Und von seinen eigenen Jüngern, von den wenigen, die treu zu ihm standen, wurde er verlassen kurz vor seiner Kreuzigung. Und sich selber konnte er davon mit seiner Macht, die er angeblich hat, auch nicht schützen. Cicero, dieser bekannte römische Politiker, der beklagte die Kreuzigung eines römischen Bürgers. Das war ja eigentlich verboten, aber es ist ja halt doch in manchen Fällen, wo es Probleme, Zwietracht und so weiter gab, vorgekommen. Er beklagte die Kreuzigung eines römischen Bürgers und erklärte, selbst das Wort Kreuz, also selbst dieser Begriff, sollte weit entfernt sein, nicht nur von der Person eines römischen Bürgers, sondern auch von seinen Gedanken, Augen und Ohren. Darüber sollen wir noch nicht mal nachdenken, nicht mal hören, nicht sehen, nichts. So grausam war das. Das haben die unter Kreuz verstanden. Einen gekreuzigten Juden irgendwo vom äußeren Rand des Imperiums als Gottgesandten, ja selbst göttlichen Retter, Herrn der Welt und kommenden Richter aller Menschen zu verkünden, klang in den Ohren halbwegs gebildeter Zuhörer absolut verrückt und überaus anmaßend. Retter, Helden sind mächtig und cool. Ja? Alle lieben Heldengeschichten, oder? Aber der Retter und Held des Christentums war durch das Kreuz stigmatisiert. Und Paulus hatte wirklich nichts Besseres zu tun, als gerade die Kreuzigung Jesu zu seiner zentralen Botschaft, zum Zentrum seiner Verkündigung zu machen. Die Aussage dieser Botschaft vom Kreuz lautet folgendermaßen: Jeder Mensch ist schuldig vor Gott und steht unter Gottes ewigem Gericht. Der Mensch ist durch die Sünde bis ins innerste Wesen verderbt, sodass er sich auf keinen Fall aus eigener Kraft verbessern, gerecht machen, retten könnte. Sein verlorener Zustand ist so katastrophal, dass nur Gott selbst ihn retten kann. Und darum musste der Sohn Gottes Mensch werden, um stellvertretend für unsere Sünde zu sterben. Um unsere Sünde oder das Gericht über unsere Sünde zu tragen. Und genau das geschah am Kreuz. Jesus trug den Zorn Gottes, um für unsere Schuld zu bezahlen, um zu sühnen. Gott fordert ein Opfer, eine Wiedergutmachung, er fordert Gerechtigkeit und er gibt uns das in seinem Sohn. Und diese tiefere Botschaft des Kreuzes, dass diese grausame Erniedrigung nicht nur ein Versehen oder vielleicht ein vorbildlicher Akt der Aufopferung, sondern ein von Gott gewolltes, gefordertes und geschenktes Opfer für die Sünden der Menschen war, das ist bis heute ein Ärgernis und eine Torheit für die Menschen. Die Botschaft vom Kreuz bedeutet also nicht nur eine Erniedrigung für Jesus, sondern sie ist zutiefst demütigend für den Menschen. Nicht Jesus war so schlecht, sondern du und ich, wir waren so schlecht. Aber Jesus hat aus bedingungsloser Liebe und unendlich großer Barmherzigkeit unsere Strafe auf sich genommen. Das Evangelium transformiert dieses Symbol römischer Grausamkeit und Macht in ein Symbol für Gottes Liebe und Macht. Es zeigt, dass die Macht der Liebe Gottes größer ist als die Liebe der Menschen zur Macht. Versteht ihr, die Botschaft des Kreuzes ist der Gegenpol zu menschlicher Weisheit und Selbstverherrlichung, zu Hochmut und Egozentrik. Und das waren die eigentlichen Probleme vieler Korinther. Und sicherlich auch unsere. Ja, auf den ersten Blick kritisiert Paulus hier die Juden und die Heiden, die hier irgendwelche Ansprüche haben. Aber tatsächlich kritisiert er die Gemeinde, die Korinther, für ihre weltliche, fleischliche Einstellung. Sie sind von dieser weltlichen Weisheit und eben nicht vom Evangelium geprägt. Jakobus muss das in seinem Brief genauso machen. Wir haben es heute in der Lesung gehört, Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Das ist der Punkt. Ihr wollt Sachen haben und ihr bekommt sie nicht. Das ist euer Problem. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Die Apostel decken die sündige Einstellung hinter Spaltungen, Streitigkeiten und Abgrenzung auf. Es ist die Torheit weltlicher Weisheit. Es ist Hochmut, der sich dann eben in diesem törichten Rühmen über verschiedene Lehrer und Prediger zeigte. Nun, auch unsere Gemeinde verlassen immer wieder Leute. Manche aus irgendwelchen Gründen, weil sie wegziehen müssten, aber viele, weil sie halt irgendwie ein Problem hier haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle schlechte Gründe hatten, aber eins ist mir aufgefallen in all den Jahren. Es ist noch nie jemand aus der Gemeinde gegangen wegen Demut. Damit komme ich zum dritten Punkt, wie Spaltungen überwunden werden können. Ja, Spaltungen sind absurd. Es kommt dennoch zu Spaltung und jetzt, wie Spaltungen überwunden werden können. Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also die Welt kann nicht im Einklang mit Gott leben. mit Gottes Willen und Wesen. Sie kann keine Einheit mit Gott haben. Ihre Weisheit reicht dazu nicht aus. Im Gegenteil, ihre Weisheit verblendet sie und hält sie fest in ihrem Hochmut. Der Mensch kann sein größtes Problem nicht durch Schleue oder Erfahrung, durch Erfindungsgeist und Wissenschaft und auch nicht durch hohe philosophische Gedanken lösen, sondern nur durch die Demütigung unter das Kreuz. Du kannst Gott nur durch Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten, erkennen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Möglichkeit, denn es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem ihr gerettet werden sollt. Es ist nicht so, dass menschliche Weisheit nichts zustande gebracht hätte. Aber der Kern menschlicher Weisheit ist Stolz. Sie ist menschenzentriert. Und darum verhindert sie wahre Gotteserkenntnis. Was sagt der Salomo in den Sprüchen? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nochmal Paulus hier ab Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte dieser Welt ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Die Botschaft vom Kreuz ist demütigend und anstößig bis heute. Dass ein Opfer nötig war, um Menschen zu retten. Dass Gottes Sohn selbst Mensch werden musste, um dieses Opfer zu werden. Dass Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit dieses Opfer forderte und gleichzeitig in dem Opfer Gottes Liebe und Barmherzigkeit größtmöglich offenbar wurde. Das zerstört alle menschlichen Gedankengebäude. Das zerstört alles, was sich Menschen in ihrer Weisheit, mit ihrem Verstand, mit ihrer Vernunft, letztendlich in ihrem Hochmut ausdenken konnten. Gott hat die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Es gibt so viele Philosophien, so viele Weltanschauungen, so viele Religionen, so viele Kulte. Die klingen wirklich alle toll, oder teilweise jedenfalls. Wie man zu Gott kommt, wie man besser wird, wie man diese Leiter hochsteigen kann, wie man sogar zu Gott werden kann. Es wird alles zunichte gemacht durch das, durch die Botschaft vom Kreuz. Und jetzt passt auf, im Kreuz stellt Gott Juden und Griechen, Weise und Dumme, Gebildete und Ungebildete, er stellt alle Menschen auf eine Stufe. Geht durch die Religionen dieser Welt, ihr werdet immer merken, dass es da verschiedene Stufen gibt, verschiedene Bewusstseinsgräde, verschiedene Kasten, was auch immer, ja. Selbst in der katholischen Kirche gibt es halt Laien und Priester. Man findet das überall. Das Kreuz stellt alle auf eine Stufe. Egal, was sie an Erkenntnis und Stärke oder Werken vorzuweisen haben, in Bezug auf ihre Rettung nützt es ihnen nichts. Sie brauchen alle Jesus. Sie brauchen das Kreuz, um gerettet zu werden. Ein Ausleger schrieb dazu, was können denn Philosophen, die Schriftsteller und die Kritiker der Welt mit all ihrer Weisheit ausrichten? Jede Partei der Korinther will die andere mit ihrer Klugheit übertrumpfen. Aber zurechtgebracht wird der Mensch erst, wenn sein Herz vor Gott zerbrochen ist. Und jetzt kommt noch die Spitze dieser alle menschlichen Weisheit zerstörenden göttlichen Torheit. Genau diese Botschaft, die Menschen nicht hören wollen, die sie abstoßend finden, die sie überhaupt nicht erwartet haben. Genau diese Botschaft, sie wirkt nicht nur anstößig erniedrigend, sondern sie wirkt effektiv Demütigung. Sie verändert das Herz. Sie bewirkt, dass Menschen Buße über ihre Sünden tun und an Gott glauben. Sie bewirkt, dass Menschen Sünde hassen und Gott lieben. Das ist Weisheit, das ist Macht. Dass Gott unser Herz mit etwas verändert, was wir gar nicht hören wollen. Und was uns dann doch überwältigt. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Ja, kein großer, spektakulärer Kampf für die zumeist unschuldige Menschheit gegen irgendeinen bösen Tyrann. Kein kosmische Offenbarung von Gottes Macht. Nein, ein gekreuzigter Wanderprediger. Und einfach die Verkündigung, die ganz normale Botschaft, die Predigt von diesem Gekreuzigten sind Gottes Mittel, um Menschen zu retten. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Diese Wahrheit über das Kreuz sollte uns auch demütig machen, nachdem wir sie erkennen durften. Es ist nicht nur etwas, was wir einmal im Leben erfahren müssen, so diese Demütigung, und ab dann geht es nur noch bergauf. Es sollte bergauf gehen, aber sie sollte uns immer demütig machen. Wie oft brauchen wir Vergebung? Täglich. Täglich müssen wir um Vergebung bitten. Sie muss uns und unseren Umgang miteinander prägen. Die Botschaft vom Kreuz macht uns demütig und diese Demut verhindert Spaltung und Streit. Und damit komme ich zum Schluss, zu meinem letzten Punkt. In Jesu Namen seid demütig. In Jesu Namen seid einmütig. Seid einmütig. Ja, ich komme nochmal auf den ersten Vers. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Die Kraft Christi, ja, die Kraft des Namens, das sagt dann in Vers 24 dann nochmal, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Paulus will hier nicht auf seine Autorität pochen, die er als Apostel hat, sondern er verweist uns darauf, wofür der Name Jesus steht, nämlich für die Kraft und Weisheit Gottes im Evangelium, im Kreuz. Ein Ausleger hat hierzu geschrieben, dieser machtvolle Name, der über allen Namen steht, kann die Wunden heilen, aus denen die zerrissene Gemeinde blutet. Und so sagt er dann, seid einmütig in eurem Reden. Ja, wir sollen einmütig sein, worin? In unserem Reden. Das bedeutet, wir sollen in unserem Reden übereinstimmen, wir sollen uns zustimmen. Und da geht es nicht um Gleichmacherei, es geht nicht darum, dass wir alle dasselbe sagen, dass wir einfach nur nachplappern. Es geht darum, dass alle von Herzen sagen, ich gehöre zu Christus. Er ist mein Retter. Und in ihm ist alle Kraft und Weisheit und ihm will ich nachfolgen, ihm will ich dienen und ihm will ich leben. Und noch besser ist es, wenn wir sagen, wir gehören zu Christus. Und das bedeutet es dann auch, dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung zu haben. Und zu dieser gemeinsamen Gesinnung und Überzeugung sollen wir vollkommen zusammengefügt sein, ja, steht dort im Vers 10, vollkommen zusammengefügt sein. Das Wort bedeutet wiederhergestellt werden. Es kommt aus der Medizin, ja, wenn ein Knochen gebrochen war, man hat den Knochen wieder richtig zusammengefügt, um ihn dann zu schienen, das war das Wort dafür. Man hat sie wieder hergestellt, wieder zusammengefügt. Und das wurde damals schon als ein Bild verwendet, um von einer Beziehung zu sprechen, die zerbrochen war und die wieder geheilt wird. Das Kreuz Jesu macht uns demütig und dadurch werden Beziehungen wiederhergestellt. Sie werden geheilt. Die Weisheit Gottes im Evangelium muss unseren Umgang in unseren Familien prägen und in unserer Gemeinde. Und auch die Beziehung, die unsere Gemeinde zu anderen Gemeinden hat, zu Christen außerhalb unserer Gemeinde. Ich glaube nicht, dass wir die Spaltungen und die Zerrissenheit der Christenheit rückgängig machen können. Und es gibt so viele. Es ist traurig, es ist so. Wir können es nicht rückgängig machen. Aber wo wir Einheit in Christus, und zwar den Gekreuzigten, finden können, dann sollen wir demütig aufeinander zugehen. Und es ist wunderbar, dass es das immer wieder gibt. Ja? Wir sehen das zum Beispiel bei Evangelium 21, diesem Netzwerk, oder auch bei der Josia-Jugendkonferenz, wo aus den verschiedensten Gemeinden Christus zusammenkommen, unter Christus. Wo wir jedoch keine Einheit in Christus und seinem Sühnetod haben, dürfen wir keine Einheit anstreben oder auch nur Kompromisse eingehen. Respektvoller Umgang ist immer geboten, klar. Aber wir dürfen nie, um der Einigkeit willen, Abstriche am Evangelium machen. Wenn wir das machen würden, dann wäre das wieder ein Zeichen von menschlicher Hochmut. Ja, dass wir denken, wir können es besser machen als Christus. Möge der Herr uns Weisheit von oben geben, zu unterscheiden und vor allen Dingen Demut, um zu lieben, wie er uns geliebt hat. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns liebst, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wenn wir das vom tiefsten Herzen erkennen und begreifen, was du für uns am Kreuz getan hast, dann können wir nur demütig, reumütig und betroffen zu Boden schauen. Und gleichzeitig voller Anbetung und Liebe und Freude zu dir aufschauen. Aber wie schnell vergessen wir das im Umgang mit unserem Nächsten? Ein zerbrochenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Herr, zerbrich mein stolzes Herz und fülle es mit deiner Liebe. Amen.